Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stories, Geschichten direkt ins Ohr. Und heute ist nicht nur der allererste Podcast des Jahres 2023, sondern auch der allererste Podcast mit unserer neuen Kollegin Simone Finkenwirth. Hi Simone.
Hallo Sarah, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Und es geht, manche Dinge bleiben ja wie sie sind, es geht los mit einem Gedicht. Diesmal allerdings nicht mit einem Monatsgedicht, sondern mit einem Gedicht von William Carlos Williams. Auf Wunsch von Simone, was ich eine tolle Idee finde und weil bald Valentinstag ist, wie du ganz richtig angemerkt hast, und als Hommage an die Liebe. Und das Gedicht heißt Neue Wolken. Der Morgen, an dem ich dich zuerst liebte, hatte eine hauchdünne Kluft an sich, eine Leichtheit und ein Licht voll kleiner, runder Wolken, aufgestiegen über den Boden, der sie gebar, ein Licht aus Wörtern auf einem Papierhimmel, jedes für sich bedeutsam und alle zusammen. Es war eine stille Rede, locker und doch voller Lob und Erinnerung, mit der Unruhe des Wartens. Ja, ein Blatt, das von all dem glühte, was es nicht war. Eine Bedeutung mit mehr Bedeutung als der Text, dessen einzelne Ränder die Ränder des Himmels waren.
Wow, klingt schön.
Superschön.
Ja, das ist toll.
Der Papierhimmel. Wo wir wieder beim Buch sind. Und genau, du legst los, Simone. Ich bin gespannt, was dein erstes Buch ist, unseres heutigen Podcasts.
Passend zum Gedicht und auch zum nahenden Valentinstag habe ich eine Liebesgeschichte mitgebracht.
Oh, wie schön.
Ja, und zwar von Ewald Ahrens, Die Liebe an miesen Tagen. Nun ist Ewald Ahrens ja kein Geheimtipp mehr unter uns Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Er hat ja mit seinen anderen beiden Romanen auch den Preis des Lieblingsbuches der Unabhängigen gewonnen.
Stimmt, ne? Genau.
Und dennoch will ich das Buch heute vorstellen, weil wir ja bei uns auch ganz viel Raum unseren Herzensbüchern geben. Und das ist nämlich so ein Herzensbuch. Der Titel klingt nach einer Liebesgeschichte, ist es auch, aber ist nicht ganz so süß, wie es vielleicht den Anschein erweckt. Sie ist eher fruchtig herb.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, die Liebe flattert in das Leben von zwei Menschen, die mit der Liebe gar nicht rechnen oder sie gerade irgendwie nicht ganz gebrauchen können. Da haben wir einmal Clara, die gerade ihren Job verloren hat und immer wieder von ihrem Vater angerufen wird, da ihre Mutter da quasi ausgebüxt ist, denn Claras Mutter leidet an Demenz. Dann hat Clara nach dem Tod von ihrem Mann vor vielen Jahren sich das Leben so selbst eingerichtet und lebt eigentlich ganz zufrieden so allein. Die andere Figur ist Elias, der hat zur Liebe ein ganz komisches Verhältnis. Er sagt, die Liebe macht immer alles unglaublich kompliziert und deshalb führt er eine sehr einfache, unverbindliche Beziehung mit Vera. Vera wiederum begeistert sich für Häuser und schaut sich Häuser immer an, wenn sie zum Verkauf angeboten werden. Und so klingeln beide bei Clara. Und dann muss ich erstmal ganz, ganz oft viel grinsen und schmunzeln, weil die Gespräche zwischen Elias und Clara sind wirklich sehr herzerfrischend frech und es macht ganz viel Freude. Sie gehen wieder auseinander, treffen dann aber bald wieder zusammen bei der Theaterpremiere von Elias. Der ist nämlich Schauspieler, gut aussehend und ein paar Jahre jünger als Clara. Und dieses Mal bleiben sie länger zusammen. Sie stürzen sich in das Abenteuer. Doch ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt und beide fragen sich dann auch, zusammenbleiben oder getrennt sein. Also dieses Buch ist wirklich ganz fantastisch. Es ist ein Buch für miese Tage in der Tat, aber auch für unerwartete gute Tage. Und das Bemerkenswerte ist, dass nicht nur Elias und Clara ganz sympathische Figuren sind, die einen ans Herz wachsen, sondern auch die vielen Nebenfiguren. Also es ist eine ganz, ganz warmherzige Geschichte, die einfach rundherum glücklich macht, ohne dass es irgendwie kitschig wird. Und
wie schön.
Ja, er kann wirklich sehr gut erzählen, der gute Herr Ahrens.
Was hattest du eingangs gesagt? Fruchtig herb?
Ja, genau, genau.
Sehr schön. Ach toll. Ja, es geht im Prinzip auch mit Liebe weiter.
Ach, wie schön.
In meinem ersten Buch.
Ja.
Und zwar habe ich mitgebracht eine neue Reihe, die kürzlich erschienen ist. Und zwar Herausgeber ist der Volker Weidermann. Mhm. Und die Reihe heißt Bücher meines Lebens.
Ja.
Da werden AutorInnen nach den Büchern gefragt, die sie im Prinzip am meisten geprägt haben, vielleicht, kann man das so sagen,
ja.
bei Kiwi erschienen. Und mich hat angesprochen Mitu Sanyals über Emily Bronte.
Bist du ein großer Bronte-Fan?
Bin ich auf jeden Fall. Mhm. Und was ich tatsächlich mit Mitu Sanyal gemein habe, ist, dass wir das beide mit 15 oder 16 gelesen haben, das erste Mal.
Guck, schön.
Wobei Mitu das seitdem unzählige Male wiedergelesen hat. Und ich nach diesem Buch über Emily Bronte und Wuthering Heights, respektive Sturmhöhe, es auch jetzt unbedingt nochmal lesen möchte. Mitu Sanyal ist eine Journalistin, Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin, die 2021 ihren ersten Roman veröffentlicht hat, Identity.
Ja, ich erinnere mich.
Der auch prompt auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis landete. Und ich finde, es ist eine ganz besondere neue Reihe, die es jetzt gibt, diese Bücher meines Lebens. Wir erfahren zum einen wirklich sehr, sehr viel über ein bestimmtes Werk, also in diesem Falle Sturmhöhe von Emily Bronte. Wir erfahren sehr, sehr viel über die Zeit, in der die Autorin, der Autor gelebt haben. In diesem Fall ist es das 19. Jahrhundert, also Emily ist 1818 geboren tatsächlich in Yorkshire in England. Und wir erfahren über die unzähligen Lesarten dieses Werkes, die es ja nun mal gibt.
Stimmt.
Ganz, ganz, ganz viele Hintergrundinformationen, die ich alle noch nicht kannte. Also natürlich angefangen mit Kate Bush und ihrem Song Wuthering Heights. über wer war Emily Bronte? War sie vielleicht doch die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff? Gab es noch eine weitere Bronte-Schwester? Was war die Rolle des Bruders Branwell und so weiter und so fort. Und was Mitu Sanyal sehr beeindruckt hat, als sie das Buch das erste Mal las mit 15, berichtet sie uns, ist, dass es im Prinzip der erste Mixed-Race-Charakter war, über den sie gelesen hat, in einem Buch aus dem 19. Jahrhundert, nämlich der vielbeschworene Heathcliff, der einfach auch nur Heathcliff heißt, also Vor- und Nachname gleichzeitig, der immer als sehr dunkel, sehr schwarz bezeichnet wird in diesem Roman. Also hat er vielleicht afrikanische Wurzeln oder aber er könnte auch indische Wurzeln haben, weil schwarz war im Prinzip synonym für alles, was nicht europäisch war damals. Für Mitu ist das ein postmigrantischer und ein postkolonialistischer Roman. Ich musste wirklich lachen beim Lesen, weil sie so locker und leichtfüßig schreibt. Sie macht Emily Bronte sie macht sich ihr nie zu eigen. Emily Bronte bleibt Emily. Und Mitu erzählt mit wirklich sehr viel Humor, wie sie und Emily zusammengekommen sind. Das macht wirklich ganz, ganz großen Spaß. Und was mich wirklich nochmal ganz doll inspiriert hat, das Werk zu lesen, auch unter den Gesichtspunkten dieser verschiedenen Lesarten, die sie uns jetzt aufzeigt in diesem Buch, das macht es wirklich unglaublich interessant. Und natürlich, wie liest man ein Werk, wenn man im Prinzip Teenager ist? Wie liest man ein Werk, wenn man erwachsen ist? Also es gibt so viele Facetten. Es geht um Race, um Gender, um Klassismus in diesem Buch. Und Emily Bronte ist, das ist im Prinzip auch das Fazit von Mitu Sanyal, eine der großartigen Autorinnen, die deren Intention im Prinzip beim Lesen transzendiert wird. Also man kann so viel selber nochmal reininterpretieren in dieses Buch. Es ist im Prinzip wie eine Zwiebel, deren verschiedene Schichten man abblättert und dann kommt aber kein Zentrum zum Vorschein, sondern multiple Möglichkeiten. Und im Prinzip auch ein bisschen wie das Buch von Meetu Sanyal, was wirklich relativ schlank daherkommt, also gerade mal so 150 Seiten. Und da steht so viel drin.
Das wollte ich gerade sagen. Also das, was du erzählst, es klingt, als wäre das ein wirklich sehr umfangreiches Werk.
Absolut.
Aber es ist so, so schmal und doch so reichhaltig.
Genau, und das hat sie dann wiederum mit Emily Bronte gemeint, würde ich sagen.
Ja.
Also lohnt sich total. Es ist auch bisher aus der Reihe erschienen Gottfried Benn von Florian Illies.
Ja.
Und es werden bald zwei weitere erscheinen.
Oh.
Also wir können dranbleiben.
Das
lohnt
ist
sich.
Toll. Da schaue ich auch mal rein. Ich kriege jetzt sofort Lust, wieder Emily Bronte zu lesen, oder?
Ja, lass uns das doch machen.
Ja.
Was hast du denn noch dabei, Simone?
Jetzt habe ich was ganz Dunkles dabei.
Ja.
Und zwar Anne Freitag, Mind Gap. Anne Freitag hat bis vor 3 oder 4 Jahren Jugendbücher geschrieben, waren auch sehr beliebt. Und irgendwann hatte sie dann die Idee, sich dem Krimi-Genre zuzuwenden. Sie hatte mich damals begeistert mit ihrem ersten Krimi Aus schwarzem Wasser.
Mhm.
Und jetzt wollte ich tatsächlich auch ihren neuen Thriller lesen, Mind Gap. Ja, stell dir mal vor, du könntest einfach so eine neue Sprache lernen, ohne dass du was machen musst.
Da sagst du was, ich möchte nämlich gerne Spanisch lernen.
Ah, guck.
Wie komme ich dahin, ohne was zu tun?
Du kämst dahin, indem du dir den Link in deinen Kopf einpflanzen lassen würdest.
Ein Link?
Ja, das ist ein Chip,
so
Salzkorn, klein.
Mhm.
Und auf diesem kleinen Chip werden verschiedene Daten eingespielt, die man dann quasi auch programmieren und steuern kann.
Okay.
Ursprünglich entwickelt wurde dieses kleine Ding, um Soldaten und Agenten zu heilen. Also sprich von Traumata, die man dann auslöschen konnte, oder Rückenmarksverletzungen, dass sie dann wieder laufen konnten. Eigentlich eine ganz tolle Idee. Aber wie mit so vielen Erfindungen des Lebens, ich sag nur ein Atom, gibt es immer böse Mächte, die da was Böses drehen. Und das ist in diesem Fall auch. Aber lass uns erstmal kurz zum Anfang schauen. Es beginnt mit einem Adrenalinstoß, weil eine Figur, also die Hauptfigur, hat große Angst, weil auf der gegenüberliegenden Wohnungstür befinden sich Menschen, die in die Wohnung rein wollen, und sie haben nur Böses mit ihr vor, und sie überlegt jetzt, was mache ich? Springe ich vom Balkon? Dann gibt es einen Break. Dann sind wir bei der Journalistin Sylvie Mankowitz. Die ist mit ihrem Partner gerade bei seiner Filmpremiere. Er ist Regisseur und bekommt just dort einen Anruf auf ihrem Handy von einem Menschen, von dem sie es gar nicht glauben kann, dass er sie anruft. Samuel. Das ist ihr Bruder, der seit 2 Jahren tot ist und den sie beerdigt hat und täglich an sein Grab geht. Samuel fühlt sich bedroht, er hat große Angst und sagt, wenn sie mich kriegen, werden sie mich töten. Sie vereinbaren einen Treffpunkt, die beiden, und Sylvie macht sich auf den Weg, und ihr Bruder erscheint aber nicht. Er kommt nicht. Kurze Zeit später ist sie dann wieder zu Hause, es klingelt an der Tür. 2 Polizisten stehen dort und teilen ihr mit, dass ihr Bruder sich das Leben genommen hat. Und das fühlt sich irgendwie alles gerade wie in so einem falschen Film an. Auch ihr Partner sagt, das kann doch nicht sein, der ist tot, wie ist das möglich? Mhm. Und dann beginnt das ganze Rad an sich zu drehen. Die Hauptfigur ist Journalistin, also ist von Neugier getrieben, recherchiert und erfährt noch allerhand Dinge, die ihr Bruder quasi auch noch angestellt hat, und das System, was dahinter steht, ist sehr komplex.
Wow, das hört sich auch so an, als gäbe es verschiedene Handlungsstränge.
Genau so ist das. Also,
und wird gesprungen quasi.
Genau, genau. Also das ist so das Wesensmerkmal von Anne Freitags Thrillern, dass sie verschiedene Handlungsstränge hat, die sich quasi aufeinander zu bewegen. Ne? Also wir haben dann hier jetzt noch eine Politikerin, die Kanzlerin werden möchte und ihr Kontrahent wurde umgebracht.
Mhm.
Oder eine junge Frau in Manila, die eigentlich Daten vernichten soll, die Hetze im Internet möglich machen.
Mhm.
Und sie bekommt plötzlich auf ihren Nink andere Ninks zugespielt, Daten, die sie nicht vergessen kann. Das
okay.
ist alles ein bisschen spooky.
Mhm.
Manch einer würde jetzt sagen, boah, das ist aber viel, das ist irgendwie verrückt. Und ja, Anne Freitag ist schon sehr speziell, also das muss man mögen. Ich mag es, weil sie durchaus sehr komplexe und hochspannende Gedankenexperimente mit uns anstellt. Und das, was sie hier schreibt, ist auch gar nicht so wirklich unrealistisch, weil, ne?
Ich denke es auch gerade. Das ist ja überhaupt nicht so weit von uns entfernt.
Nee, gar nicht.
Kann man sich wirklich sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Und diese Ninks sind dann im Prinzip so dieses diese Verbindung in dem Roman quasi.
Genau, genau. Also es ist also packend bis zum Schluss. Gute Auflösung für alle, die keine blutigen Thriller mögen mal irgendwie was anderes wollen. Anne Freitag,
also
große Empfehlung.
Simone.
Ja, super.
Ich werde sie lesen. Ach, toll. Jetzt kommt was ganz anderes. Und zwar allein deswegen, weil es schon nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch geschrieben ist. Und es gibt es auch bisher nur im Original, also auf Englisch. Das ist das Buch, was ich zum Jahresende gelesen habe, letztes Jahr, noch nicht lange her.
Ja.
Und was mich zutiefst beeindruckt hat, das ist ein Sachbuch. Und es heißt Invisible Child und geschrieben hat es Andrea Elliott. Sie ist eine amerikanische Journalistin, die schon den Pulitzerpreis bekommen hat für ihre journalistische Arbeit. Und sie hat ein unglaublich faszinierendes Projekt angefangen, und zwar im Jahr 2012. Sie hat 8 Jahre lang eine New Yorker Familie begleitet.
Okay.
Mutter, Vater und 8 Kinder.
Wow.
Ja, und insbesondere hat sie ein Mädchen, also ein Geschwisterkind begleitet, Dasani, Dasani Coates. Und die Besonderheit ist, als Andrea die Familie kennenlernt, sind die wohnungslos. Und die leben quasi in Brooklyn in so einem Homeless Shelter.
Die ganze Familie
die ganze
mit den
8 Kindern? In einem Zimmer.
Ist ja verrückt,
und
oh Gott.
Wir beginnen quasi das Buch aus der Sicht von Dasani, die ist 11, als es losgeht, wie sie am Fenster steht und rausschaut in diesem Homeless Shelter in Brooklyn und uns erzählt, wie sie quasi mit ihren Geschwistern und ihren Eltern in diesem einen Zimmer lebt. Wie schwierig es ist, da rumzujonglieren, nicht auf irgendjemanden Schlafendes zu treten, wenn sie aufsteht und wie schrecklich es ist, wenn sie mal ganz banal für uns eigentlich auf Toilette gehen müssen, weil dann müssen sie diverse Treppen runtersteigen bis zu den Badezimmern, die quasi, es ist kalt, es ist dunkel.
Das ist ja furchtbar.
Da sind Gestalten, die da rumlaufen. Das ist natürlich absolut kinderunfreundlich.
Mhm.
Es gibt keine Guards, die irgendwo zu sehen sind, die für Schutz sorgen. Also diese Kinder sind wirklich schutzlos ausgeliefert und versuchen trotzdem noch jeden Morgen zur Schule zu gehen.
Unglaublich.
Um Bildung zu bekommen.
Das.
Plus Dasani ist auch noch das Geschwisterkind, was sich um das Baby Lili kümmern muss. Also wenn Lili nachts hochkommt, ist Dasani diejenige, die aufsteht und ihr was zu trinken gibt. Und sie wickelt und alles macht. Dasanis Mutter ist drogenabhängig.
Ich wollte gerade fragen, was ist mit der Mutter?
Genau.
Ah, ja.
Im Prinzip beide, der Vater auch. Der Vater hat immer noch mal längere Phasen, wo er quasi keine Drogen nimmt. Die Mutter ist längere Phasen auch wirklich sehr abwesend und ist in den Straßen Brooklyns anzutreffen. Und die Kinder sind wirklich auf sich selbst gestellt. Ganz, ganz, ganz große Strecken ihres Lebens. Und diese Familie wird nun begleitet von Andrea Elliott. Und zwar macht sie das mittels einer Kamera. Sie gibt den Geschwistern jeweils ein Handy, um sich selber aufnehmen zu können. Also einmal Audioaufnahmen, einmal Bildmaterial. Und sie ist wirklich ganz, ganz nah an der Familie dran und begleitet sie durch alle Höhen und Tiefen. Was für ein Fest das ist, als sie wieder eine feste Wohnung bekommen zum Beispiel. oder als Dasani in so ein Förderprogramm aufgenommen wird, weil sie wirklich unglaublich intelligent ist. Das wird zum Glück in der Schule auch bemerkt. Aber auch, was es heißt, auf der Straße wirklich unterwegs zu sein und sich Street Credibility anzueignen. Und es ist wirklich ein dickes Buch. Es ist ein dickes Buch, das hat über 500 Seiten. Wahnsinn. Und es ist keine Seite langweilig. Wir zoomen auch mal weg von der Familie und von Dasani. Und dann gehen wir quasi in die Geschichte der Vorfahren dieser Familie, die als Sklaven tatsächlich vom afrikanischen Kontinent nach Amerika gekommen sind. Es geht um Rassismus natürlich, es geht um strukturellen Rassismus, es geht um das Schulsystem, es geht um das, das Welfare System in Amerika und in diesem Fall auch speziell New Yorks, was an allen Ecken und Enden krankt, wirklich. Mhm. Es ist ein Plädoyer gegen Klassismus und für Chancengleichheit, die absolut nicht real ist. Also wir leben das einfach überhaupt nicht. Nee. Und wenn man dann in eine Familie geboren wird als Afroamerikaner, wie jetzt in diesem Fall Dasani und ihre Geschwister, ist es einfach noch mal sehr viel schwieriger. Mhm. Es ist ein Wahnsinnsbuch. Es liest sich wirklich unglaublich spannend, hochpsychologisch, natürlich wahnsinnig bewegend. Und was ich ganz toll finde, ist, dass zum Schluss ist noch mal ein recht ausführliches Nachwort, weil ich mich wirklich beim Lesen auch gefragt habe, was ist so mit diesen ethischen Gesichtspunkten, wenn du jetzt in so eine Familie gehst, als jemand, der alles hat. Und du guckst es dir im Prinzip einfach nur an und berichtest. Und genau darüber schreibt Andrea Elliott eben auch. Das war auch furchtbar schwierig für sie. Und sie hat dann einen Weg gefunden für sich. Aber sie schreibt eben darüber, was ich richtig gut finde, weil mich beschlicht beim Lesen manchmal so dieses Gefühl von so einem leichten Voyeurismus, den ich schwierig finde. Aber es wird benannt und das finde ich wirklich, das finde ich richtig toll. Das ist ein hochfundiertes, unglaubliches Buch, was einfach ein Klassiker werden muss.
Das ist ja toll. Und erzähl mir mal ganz kurz, wie hat sie die Familie gefunden? Ist das eher zufällig gewesen oder hat sie die?
Sie war tatsächlich für einen anderen Bericht, den sie geschrieben hat, unterwegs schon, auch in diesem Milieu im Prinzip. Und hat dann auf der Straße, ist sie auf Dasani und ihre Geschwister getroffen, die nämlich, um Geld zu verdienen, getanzt haben.
Ach, okay.
Und die kleine Dasani ist ihr sofort aufgefallen. Mm. Die ist so ein, die ist ein bisschen so ein, in Anführungszeichen, so eine Rampensau. und dann hat sie, so ist sie langsam, wirklich langsam, es war wirklich ein Prozess, in diese Familie reinzukommen. Mm. Geholfen hat ihr, dass sie, sagt sie auch, dass sie eine chilenische Mutter hat. Mm-hmm. Und die Familie von Dasani hat gesagt, naja, dann bist du immerhin nicht ganz weiß, das ist gut für uns. Mm-hmm. Also, ne, so, die hat natürlich auch ihre ihr großes Misstrauen, zu Recht auch, die haben einfach schon so viel Übel erlebt. Aber haben sie wirklich nach und nach auch in ihre Familie aufgenommen, muss man sagen. Mm. Und das geht bis heute. Also
da ist dann ja bestimmt auch so eine Freundschaft entstanden.
Absolut, ne? Absolut. Mm. Es gibt auch wirklich tolle Berichte, kann man auch nachlesen, im Guardian zum Beispiel, wo auch nochmal Fotomaterial zu sichten ist. Also es ist eine Geschichte, die natürlich andauert, weil Dasani ist jetzt eben eine junge Frau geworden und wir erleben ja ihren Werdegang und ich bin ganz gespannt, wo sie noch hinkommen wird. Ganz toll.
Da kriege ich auch große, große Lust drauf.
Ja, schön.
Es gibt's aber bislang nur auf Englisch.
Nur auf Englisch und ich habe nochmal geschaut, es ist tatsächlich auch noch nicht mal angekündigt auf Deutsch. Da müssen wir uns noch gedulden oder es eben auf Englisch lesen. Liest sich super auf Englisch.
Gut.
Und du hast jetzt das Abschlussbuch dabei, ne?
Genau.
Das sieht toll aus.
Das sieht toll aus,
ja,
ne?
Richtig schön.
Ja. Und zwar von Milena Michigo-Flajar. Oben Erde, unten Himmel.
Schöner Titel auch.
Ist toll.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du es schon erkennst. Das hat, dass es in Japan spielt.
Oh ja.
Ja, also die Autorin, ganz kurz vielleicht nochmal als Einstieg, begleitet mich schon sehr lange. Ich habe damals, ich glaube 2012, ihr Debüt mit großer Begeisterung gelesen. Ich nannte ihn Krawatte.
Oh ja, stimmt.
Erinnerst du dich?
Mhm. Ja.
Und es gibt ja so Autorinnen und Autoren, die begleiten einen das Leben eigentlich, man möchte ihre ganzen Bücher mal lesen und die Autorin gehört dazu. Was Lena auszeichnet, ist, dass sie einerseits halb Japanerin ist, ihre Mutter ist Japanerin und ich glaube, der Vater ist Österreicher oder umgekehrt. Und man findet in ihren Texten genau diese beiden Welten. Einerseits dieses Japanische, diese japanische, elegante, schlichte Erzählweise, dieses Poetische und dann aber so eine feine Prise von Humor, die so dieses Dunkle wieder irgendwie auslotet. Diese Geschichte ist ungewöhnlich. Und zwar erzählt die Autorin die Geschichte einer jungen Frau, Suzu heißt sie. Es spielt in Japan und Suzu ist jemand, der eigentlich am liebsten alleine ist mit sich. Und man könnte sagen, sie ist introvertiert. Und Suzu hat gerade ihren Job verloren, sie hat nämlich gekellnert. Ihr Chef war mit ihr eigentlich hochzufrieden, aber hat gesagt, du, es fehlt einfach das soziale Gehen. Du kannst nicht so auf Menschen zugehen. Und ja, nun ist Suzu arbeitslos und vergräbt sich erstmal bei sich in ihrer Wohnung, hat Gott sei Dank ihren Hamster, um den sie sich kümmert. Ist auch ganz liebevoll erzählt. Aber sie weiß, sie muss wieder Geld verdienen und bewirbt sich dann auf Stellenanzeigen. Wird dann eingeladen und sie bekommt dann den also einen Job in einer ganz ungewöhnlichen Putztruppe. Die Putztruppe, ich schaue gerade mal, ich wollte dir mal eine Passage draus vorlesen.
Oh ja.
Genau. Also, ich habe am Anfang so ein bisschen auch mit der Nase gekräuselt, dachte, irgendwie, das liest sich ein bisschen befremdlich, aber ich lasse mich mal drauf ein. Ihr Chef, ihr zukünftiger Chef, beschreibt die Arbeit wie folgendermaßen. Unsere Arbeit umfasst die Beseitigung von Verschmutzungen, Gerüchen und Schädlingen. Darüber hinaus umfasst sie den würdevollen Umgang mit den Hinterlassenschaften der Verstorbenen, ob tot oder nicht. Für uns spielt das keine Rolle. Wir behandeln die uns anvertrauten Räumlichkeiten so, als ob diejenigen, die daran gelebt haben, noch lebendig wären, und zwar mit Anstand und Respekt. Weißt du, worauf es hinausläuft?
Nein.
Es sind sogenannte Leichenfundortreiniger.
Ah.
Das heißt, sie gehen in Wohnungen von Menschen, die gestorben sind und ganz lange darin gelegen haben. Und irgendwann kommt da so ein Geruch aus der Wohnung heraus.
Ah, okay.
Mhm. Und Suzu hat am Anfang Berührungsängste, aber sie fügt sich tatsächlich in diesen Job ein. Das ist so ihrs. Sie muss ja auch nicht wirklich mit den Menschen sprechen, aber ihre Kollegen und ihr Chef, also die Menschen um sie herum, die werden irgendwie alle eins. Das wird so eine ganz besondere Schicksalsgemeinschaft. Und denen da irgendwie zu lauschen, ihnen zu folgen, das hat was ganz Besonderes. Die Autorin erzählt sehr, sehr eindringlich von Themen, die natürlich auch hier uns in Europa betreffen. Also es ist nicht nur Japan, es geht um die Einsamkeit der Dinge, um die Einsamkeit der Menschen und von den einsamen Tonen. Aber sie erzählt auch davon, dass man selbst als so introvertierter Einzelgänger durchaus Anschluss finden kann bei anderen Menschen. Und es ist sehr lebensklug. Also sie streut da ganz, ganz tolle Sätze rein. Du siehst, ich habe hier jede Menge Post-its, aus denen ich irgendwann nochmal zitieren möchte, wenn ich da was zu schreibe. Und ja, es ist ein stilles Buch, was mich ein bisschen so an den Nachhall von der Klangschale erinnert, ne? Also ganz ruhig, aber auf keinen Fall langweilig, weil sie immer wieder dieses Augenzwinkern hervorholt. Also ist für mich eine feine Empfehlung jetzt aus dem Bücherfrühling.
Richtig schön. Ich finde auch die Stelle, die du vorgelesen hast, dass diesen Respekt auch vor Dingen und Menschen, vor den Lebenden und den Toten.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz schön.
Mhm.
Und auch ja, dass es ja ein Thema ist, was immer noch mit so einem großen, ist ja eigentlich immer noch ein Tabuthema, ja. Ne? Mhm. Tod. Wir kennen das ja auch in der Buchhandlung, wenn Menschen sagen, ja, aber ich möchte nichts mit Tod und Krankheit. Mhm. Und wir dann immer schon so, was nehmen wir denn dann da? Und ich finde das so wunderschön, wenn das wirklich aufgebrochen wird in Büchern und es im Prinzip einen Platz kriegt in unserem Leben, welches es auch im Prinzip haben sollte. Ne? Das gehört einfach dazu.
Auf jeden Fall.
Und auch einen Umgang damit zu finden. Hört sich wirklich wunderschön an.
Ist auch ganz toll. Also es sind auch ganz wunderbare Figuren, die sie da gezeichnet hat. Also.
Und es sieht toll aus.
Ja.
Also wow.
Ja.
Im schönen Wagenbach Verlag erschienen. Ja. Also ich würde sagen, da hatten wir wirklich diverse Bücher.
Eine schöne Auswahl. Dabei.
Genau. Ja. Wir hoffen natürlich, dass für euch und für sie ordentlich Inspiration dabei war. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns aus dem kleinsten Tonstudio Hamburgs.
So machen wir das.
Und melden uns im März wieder mit neuen Geschichten.
Das machen wir. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.